Deutschlandfunk, Kultur heute.
Bildern nähert man sich am besten, vorurteilsfrei, ohne diese gängigen Klischees, das können meine Kinder auch, oder es ist ja nur hingeschmiert, oder da will uns einer verarschen, oder sowas, sondern ohne Vorurteile und schaut erstmal einfach, was ist da und beschreibt, was ist da.
Maximale Offenheit der Kunst gegenüber. Für die plädierte der Maler und Fotograf, der Bildhauer, Filmemacher und Musiker Walter Dahn. In den 80ern zählte er zu den sogenannten jungen Wilden, einer Kunstrichtung, die international beachtet wurde, weil ausdrucksstark, subjektiv und in gewisser Weise unbekümmert. Im Alter von 70 Jahren ist Walter Dahn jetzt gestorben. Wir würdigen ihn gleich. Außerdem geht es bei uns um den Internationalen Hochhauspreis und um die neue alte Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Willkommen zur Kultur heute mit Maria Elmenreicher Mikrofon. Eigentlich ist es eine Adresse, die Mühlheimer Freiheit im Kölner Norden, eine Straße ganz nah am Rhein. Nach ihr benannte sich in den 1980ern eine Künstlergruppe, die genau dort ihr Atelier hatte, in einem Hinterhof an der Mühlheimer Freiheit. Ein prominenter Vertreter dieser Gruppe war Walter Dahn, aufgewachsen am Niederrhein und schon als Teenager in den 70ern Meisterschüler von Josef Beuys an der Düsseldorfer Kunstakademie. Für ihn und die anderen Künstler der Mühlheimer Freiheit war die Energie, die Wucht der damaligen Punkmusik eine wichtige Inspiration.
Es ging darum, für uns wie für die Punkmusiker Bilder zu schaffen, die wir sehen wollten, die es aber nicht gab. Also mussten wir diese leider selber machen.
Leider. Das wahre Bedauern hielt sich bei Walter Dahn wohl in Grenzen. Die Mühlheimer Freiheit und die anderen jungen Wilden, zu denen man sie bald zählte, wurden weit über Deutschland hinaus berühmt. Zum Tod von Walter Dahn habe ich mit Yilmaz Civior gesprochen, dem Direktor des Museum Ludwig in Köln. Wie gesagt, von den sogenannten jungen Wilden sprach man damals. Worin, Herr Civior, bestand das Wilde in der Kunst von Walter Dahn?
Das Wilde in Dahns Kunst bestand in dem sehr Gestischen der Malerei und man muss sagen, des Frühwerks von Walter Dahn. Und ich glaube, wilde Malerei und Mühlheimer Freiheit, das war Fluch und Segen zugleich. Also Segen, weil es, glaube ich, sehr auch zur Bekanntheit beigetragen hat. Das war quasi wie eine Marke, die man auch in New York, den USA kommunizieren konnte. Und Fluch aber, weil er eigentlich seine ganze Karriere immer wieder darauf festgelegt beziehungsweise immer wieder rückgeschlossen wurde. Wenn man sich das Werk von Walter Dahn anschaut, ist es aber viel vielschichtiger als das Wilde, was durchaus in der Arbeit auch vorhanden ist.
Wohin hat sich Walter Dahn entwickelt, die Kunst von ihm? Weg von diesem Wilden, von diesem gestisch besonders Expressiven?
Man muss sagen, dass auch die frühen Arbeiten immer aus meiner Perspektive wesentlich sensibler und einfühlsamer waren, als man das vielleicht vermuten würde. Wir haben eine sehr schöne Arbeit in der Sammlung des Museums Ludwigs, auch aus dieser frühen Zeit von 1987. Die ist über 3 Meter hoch, 2 Meter breit, also wirklich sehr groß, nur in Schwarz und Weiß gehalten. Und diese Arbeit wirkt sehr konzeptuell, kann man fast sagen. Sie sehen wie afrikanische Skulpturen, eine große Hand ragt in dieses Bild hinein. Eine sehr kräftige, man könnte fast sagen, ja, wilde Arbeit, die aber sehr konzeptuell ist. Und das hat sich in dem späteren Werk noch immer weiter ausgeprägt. Walter Dahn war ein sehr guter Zeichner auch und auch Bildhauer. Er hat gefundenes Material genommen, so Assemblagen zusammengestellt oder er hat beispielsweise Readymades genommen und die kombiniert oder Häuser nachgebaut. Das waren Arbeiten, die ich sehr schön fand, kleine wie Miniaturhäuser, die sich auf Architektur in Amerika bezog. Und das war sowieso ein Referenzpunkt von ihm. Die amerikanische Musik und Popkultur hat ihn sehr fasziniert.
Punk insbesondere, das Wilde sei auch maßgeblich Attitüde, hat Walter Dahn mal im Interview mit Deutschlandfunk Kultur gesagt. Wissen Sie, was er damit gemeint hat, das Wilde als Attitüde?
Ich finde, das ist sehr schön beschrieben und diesen Aspekt eigentlich, dass er ein sehr sensibler und letztendlich stiller, konzeptueller Künstler war, was natürlich eigentlich im Widerspruch zu diesem vermeintlich Wilden steht. Ich weiß, 1997 hatte er mich eingeladen, einen Katalogtext für den Katalog im Stedelijk-Museum in Amsterdam zu schreiben. Und da durfte ich mich mit den Zeichnungen beschäftigen. Und da merkt man ganz besonders diesen feinen Gestus auch und dieses unglaubliche Wissen, was Walter Dahn hat, Wissen auf bestimmte Musik, überhaupt so populärkulturelle Elemente. Und das schlug sich dann nieder in seiner Lehre. Er hat ja sehr lange auch unterrichtet an der Akademie in Braunschweig und hat da eine ganze Generation von jungen Künstlerinnen und Künstlern geprägt.
Und er selbst war geprägt von Josef Beuys, war Meisterschüler von Josef Beuys gewesen. Woran kann man das an seiner Kunst sehen oder kann man das überhaupt an seiner Kunst sehen?
Vereinfachen könnte man sagen, das, was Beuys mit dem Schamanentum, mit dem Irrationalen, Kultischen zelebriert hat, das findet sich auch im Werk von Walter Dahn wieder, abgewandelt, ich würde sagen, noch diesseitiger, stärker in unserer aktuellen Welt verwurzelt. Aber diesen Bezug zu seinem Lehrer, der ist durchaus noch spürbar.
Und auch was die, wie soll ich sagen, politische Schlagkraft angeht, die politische Message, kann man sowas rauslesen aus den Arbeiten von Walter Dahn?
Ich glaube, Walter Dahn hätte nie wie Josef Beuys sich für eine konkrete Partei engagiert. Dafür war er eigentlich viel zu eigenbrötlerisch. So habe ich ihn auf jeden Fall erlebt. Er war nicht jemand, der eine Message nach außen möglichst plakativ kommunizierte, sondern er war eher jemand, der auch sehr verrätselte Werke schuf, die eine sehr große, ja auch ästhetische Kraft haben.
Auf der Art Cologne, Herr Givior, war erst vor wenigen Tagen noch Kunst der Mülheimer Freiheit zu sehen. Vor wenigen Jahren war Walter Dahn in Hannover eine große Retrospektive gewidmet. Kann man womöglich von einem Revival sprechen, einer Art späten Beachtung?
Auf jeden Fall und das ganz zu Recht. Im Moment läuft ja gerade im Haus Mödrath, also unweit von Köln, eine sehr schöne, umfangreiche Ausstellung, in die er noch involviert war. Die hat einen sehr schönen Titel, Have Love Will Travel. Bezieht sich auf einen Song der Band Sonics. Und da kann man wirklich die ganze Kraft, die Komplexität und auch die Schönheit des Werks von Walter Dahn wiederentdecken.
Eine Empfehlung von Yilmaz Givior, dem Direktor des Museum Ludwig in Köln. Wir erinnerten an den Künstler Walter Dahn, einen der sogenannten jungen Wilden. Mit 70 ist er jetzt gestorben. Das Publikum jünger, Regie und Schauspiel diverser und das Echo in den Feuilletons begeistert. Stefan Braunschweig kann stolz sein auf das, was er in 8 Jahren als Intendant des renommierten Odeon Théâtre de l'Europe in Paris geschafft hat. Umso lauter war der sprichwörtliche Knall, als Braunschweig vor einem knappen Jahr bekannt gab, er stehe für eine dritte Amtszeit als Odeon-Intendant nicht mehr zur Verfügung. Er wolle sich wieder auf das Künstlerische konzentrieren, auf Oper und Schauspiel. Der Grund für seine Demission waren drastische Mittelkürzungen im Kulturetat. Abzüglich der Fixkosten bliebe kaum noch etwas für die eigentliche Kunst, so Braunschweig. Eine längst geplante Tschechow-Inszenierung sollte deshalb die letzte des scheidenden Odeon-Intendanten sein, Die Möwe, La Mouette. Eberhard Spreng war bei der Premiere in Paris.
Auf einem schmalen Streifen vor dem eisernen Vorhang spielen die ersten Szenen. Das übliche Warmlaufen der Gelangweilten, der Künstler und derer, die es gerne werden würden, der Etablierten und des Nachwuchses. Eine Gesellschaft auf Landpartie, die sich herzlich auf die Nerven geht. 2 junge Leute wollen ihr Talent mit einer kleinen Theateraufführung beweisen, die Tschechow dereinst auf einer Gartenbühne des Anwesens verortete. Das ist Theater im Theater, ein apokalyptischer Monolog, den das genervte Gutshofspublikum unterbricht und über den es sich lustig macht. Ein Stück ohne Dekor und schmückendes Beiwerk, eine dystopische Zukunftsvision vom ökologischen Ende, eine fürs Jahr 1895 wilde Avantgarde. Bislang hat man das in den Möwe-Inszenierungen als poetische Spielerei abgetan, nur als Auslöser für Streit und Drama. Aber diese dramaturgische Nebensache macht Regisseur Stefan Braunschweig nun zum Kern seiner Inszenierung. Denn nun öffnet sich der eiserne Vorhang und gibt den Blick frei auf eine große postapokalyptische Landschaft. Ein verrottetes Boot, Steine, wo früher einmal Wasser war. So als blickten wir auf die einstigen Ufer des vertrockneten Aralsees. Darüber hängt an Seilen Schauspielerin Nina im weißen Schutzanzug und verkündet das längst erfolgte Ende allen Lebens auf der Erde.
Voici déjà des milliers de siècles que la Terre ne porte plus un seul être vivant. Et cette pauvre Lune allume en vain son fanal.
Wo Thomas Ostermeier zuletzt an der Schaubühne die Figuren dieses derzeit oft gespielten Stücks unter dem Blätterdach eines geradezu gewaltigen Baumes auftreten ließ, quasi unter der schützenden Hand von Mutter Natur, spielt diese Möwe in der unwirtlichen Wüste nach der Klimakatastrophe. Diese Welt hatte der erfolglose Möchtegern-Schriftsteller Treplow in seinem Textlein imaginiert. Hier ist sie Theaterwirklichkeit geworden. Also flätzen sich Erfolgsaktrice Arkadina und ihr Schriftstellerfreund Trigorin und all die anderen auf kahlen Steinen. Hier findet das Gerede über Kunst in der Wüste statt. Und hier spricht man über eine Welt, die längst aufgehört hat zu existieren. Hier ist es auch, wo der heftige Streit zwischen Mutter Arkadina und Sohn Treplev ausbricht. Die Mutter verspottet die künstlerischen Ambitionen des Sohnes, schafft die Voraussetzungen für dessen existenzielle Krise, die ihn Jahre später in den Selbstmord treiben wird. Chloé Rejon spielt die bis zur lächerlichen Gespreiztheit selbstverliebte Arkadina, Jules Sagot den Sohn Treplev mit jugendlicher Verbissenheit. Eve Perreur verkörpert glaubhaft die Nina als Mädchen vom Land. Denis Herrier bringt in das erregte Geschehen die melancholische Abgeklärtheit und den nüchternen Fatalismus des Schriftstellers Trigorin. Stefan Braunschweig inszeniert eine pessimistische Möwe als nicht durchgängig aufregendes Schauspielertheater, das Publikum im Théâtre de l'Odéon mit freundlichem Applaus quittierte. Tu Paris war gekommen, um diese letzte Inszenierung des scheidenden Intendanten zu sehen. Sie steht für das Ende einer Epoche. Vielleicht auch für das Ende der Exception culturelle, diese bevorzugte Position der Kultur in Frankreichs Politik, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Der Finanzminister hat dem Kulturetat Kürzungen von über 200 Millionen auferlegt. Die Kulturministerin Rachida Dati spart vor allem in Paris und davon sind insbesondere die Nationaltheater betroffen. Stefan Braunschweig will diesen Kurs nicht mittragen. Er hat 9 erfolgreiche Theaterjahre am Odéon Théâtre de l'Europe geprägt, ist dem europäischen Gedanken, den das Haus im Namen trägt, gerecht geworden und hat neben dem eigenen, eher konventionellen Theateransatz etablierte internationale Regiegrößen und profilierte Nachwuchspositionen gefördert. Eine davon ist der junge Regiestar Julien Gosselin, der das Haus als neuer Intendant in die Zukunft führen wird.
Es geht also weiter am Odéon in Paris. Eberhard Spreng berichtete vom Premierenabend der Abschiedsinszenierung des Intendanten Stefan Braunschweig. In München hieß es am Montagabend, es geht wieder weiter. Die Lach- und Schießgesellschaft ist nämlich zurück, die legendäre Bühne für böse Zungen in der bayerischen Landeshauptstadt. Kabarett-Großmeister Dieter Hildebrandt hatte sie Mitte der 50er gegründet und über die Jahrzehnte hinweg beobachtete und kommentierte man bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, was in Bonn und Berlin alles so gemacht und unterlassen wurde. In den vergangenen Jahren aber sorgte die Lach- und Schießgesellschaft selbst für Schlagzeiten. Der Gesellschafterkreis trug seine Streitigkeiten öffentlich aus. Im Februar 2023 folgte die Insolvenz. Und jetzt alles neu und besser. Christoph Leibold berichtete von der Wiederauferstehung.
19.56 Uhr haben wir gesagt. Mein Name ist André Hartmann und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur Wiedereröffnung der Münchner Lach- und Schießgesellschaft.
19.56 Uhr, ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für den Beginn einer Kulturveranstaltung. Aber klar, die Lach- und Schießgesellschaft wurde 1956 aus der Taufe gehoben, daher die Wahl der symbolträchtigen Uhrzeit. Als der neue künstlerische Leiter André Hartmann die Bühne betrat, war es allerdings schon 20 Uhr durch. Aber auf die kleine Verspätung kam es nun auch nicht mehr an.
Der Weg war lang, steinig, war ein richtiger Hürdenlauf und trotzdem ist alles gut gegangen. Mein Hauptgefühl ist jetzt eine riesige Erleichterung,
stellte Christian Ude zufrieden fest. Münchens Ex-Oberbürgermeister ist Teil des neuen Gesellschafterteams, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lach und Schieß zu erhalten, allen Unkenrufen zum Trotz.
Am Anfang hat man ja vor allem Todesanzeigen gelesen, im redaktionellen Teil natürlich, aber dann freut man sich hier, wenn alle Todesmeldungen zumindest verfrüht waren.
Gut 80 geladene Gäste sind gekommen. Das klingt nach wenig Publikum, aber mehr passen schwerlich rein in den Laden. Der schlauchartig schmale Raum ist ja nicht größer geworden. Zwischen den Tischen jedenfalls herrscht Gedränge wie eh und je. Das sorgt schon mal für altbekannte Lach- und Schießatmosphäre.
Tatsächlich, als ich heute reinkommen bin und die ganze Bühne zum ersten Mal gesehen habe und auch den ganzen Raum, dachte ich mir, ist es sehr gut geworden.
Findet Christel Sittenauer vom aktuellen Hausensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, die sich über ein paar Reminiszenzen von früher freut.
Es sind ja auch noch die alten Stühle herin, es ist der alte Boden herin, es ist natürlich neu gestrichen, ich finde, es sind schöne neue Möbel herin.
Auch die dunkelbraunen Holztische von einst sind noch da, sowie die Ahnengalerie der Lach und Schieß, also die berühmten Karikaturen der Granden Dieter Hildebrand, Sami Drechsel, Bruno Jonas und Co. an der Wand aus der Feder von Zeichner Dieter Hanitsch. Die augenfälligsten Veränderungen? Durch die Scheiben der früher verrammelten Fenster scheint jetzt das Licht der Straßenlaternen. Das Kleinkunstkeller-Flair hat damit ein wenig gelitten. Und die Bühne hat den Platz gewechselt, ans andere Ende des Raumes. Dort, wo sie früher war, steht nun eine stylische, grün gekachelte Bar. Mit kleinen Abstrichen eine ansprechende Mischung aus Vertrautem und Veränderungen. Renate Hildebrand, Witwe von Dieter Hildebrand, fremdelte trotzdem noch.
Na, ich muss mich an diese Neuheit erstmal sehr gewöhnen und sehen, ich muss sehen, was wird gespielt.
Das, was gestern gespielt wurde, ließ noch viel Luft nach oben. Die Rettung der Lach und Schieß wurde ja nicht als rein nostalgisches Projekt betrieben. Die Welt brauche zupackendes politisches Kabarett mehr denn je, hieß es ein ums andere Mal. Doch den Nachweis dafür blieb die Eröffnung schuldig. Ex-OB Ude steuerte maue Anekdoten aus seiner Amtszeit zur satirischen Abendunterhaltung bei. Das Ensemble präsentierte Auszüge aus seinem aktuellen Programm. André Hartmann setzte sich für ein paar harmlose Musikspäße ans Klavier und Chansonsängerin Astrid Hofmann intonierte eine recht zahnlose neue Lach- und Schießhymne.
Die Legende lebt und Schwabing bebt. Und eins ist gewiss, wir sehen uns bald wieder in der Lach und Schieß.
Ob das wirklich so gewiss ist, wird freilich ganz entscheidend davon abhängen, ob künftige Veranstaltungen den eigenen politischen Ansprüchen der neuen Mannschaft der Lach und Schieß eher gerecht werden als die Eröffnung. Fazit: Raum Reset weitgehend geglückt. Jetzt müsste der Ort halt noch künstlerisch adäquat bespielt werden.
So die Meinung von Christoph Leibold. Er besuchte gestern Abend den Neustart der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Hartnäckig hielt sich lange Zeit die Wohnweisheit, lieber in einem Hochhaus wohnen als gegenüber und deshalb auf das Hochhaus blicken müssen. Doch in Zeiten wachsender Stadtbevölkerungen und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit zur Wohnraumverdichtung hat der schlechte Ruf der Wolkenkratzer an Bedeutung verloren. Mehr in die Höhe und nicht weiter in die Breite bauen, so heißt es heute. In Deutschlands Skyscraper-Metropole Frankfurt am Main wird seit 2004 der internationale Hochhauspreis verliehen, so auch heute. Jan Tussing berichtet von der Bekanntgabe.
Was tut ein Gebäude, um ein guter Nachbar für die anderen Gebäude zu sein? Das war die zentrale Frage für die Jury des internationalen Hochhauspreises in diesem Jahr, sagt Jurymitglied Marie Ransborg von Kobe Architects Kopenhagen und ausschlaggebend für den diesjährigen Gewinner. Das 280 Meter hohe Gebäude Capital Spring im Herzen von Singapur.
Es löst eines der schwierigsten Probleme für Hochhäuser, nämlich dass sie sehr kalt, abweisend und arrogant sind und die Öffentlichkeit ausschließen. Effektive Maschinen, die Menschen nicht einladen. Aber dieses Projekt ist anders.
Das 1,3 Milliarden Euro teure Gebäude gehöre mit seiner modernen Gestaltung zu den global überzeugendsten Hochhäusern überhaupt, sagt Marie Ransborg auf der Pressekonferenz in Frankfurt. Es hebe die moderne Architektur auf ein ganz neues Niveau und erfülle alle wichtigen Kriterien. Ein ansprechendes Design, städtebauliche Integration, fortschrittliche und nachhaltige Bauweisen und natürlich, es ist ein guter Nachbar.
Hier wird die Öffentlichkeit eingeladen und man muss nicht durch einen schicken Empfangsraum. Man läuft direkt rein. Da ist eine Art Marktplatz mit erschwinglichem Essen. Da sind öffentliche Parks und sogar auf dem Dach ist ein Garten, den alle besuchen dürfen.
So wie Capital Spring in Singapur werden bald alle modernen Hochhäuser geplant, sagt auch Peter Körner vom Deutschen Architekturmuseum Damm. Das Damm gehört neben der DekaBank und der Stadt Frankfurt Frankfurt zu den Begründern des Internationalen Hochhauspreises. Peter Körner steht vor einem kleinen Modell des quadratischen Gewinnerhochhauses, das Teil seiner neuen Ausstellung ist, die heute in Frankfurt eröffnet. Für den Kurator ist die Mischnutzung des Hauses das herausstechende Merkmal.
Was auch toll ist, es gibt eine große offene Eingangshalle, wo man zwar vom Wetter geschützt ist, die aber an der frischen Luft gleichzeitig ist, wo sich verschiedene Fußwege treffen, wodurch auch der öffentliche Raum erweitert wird, was es vorher an dieser Stelle zum Beispiel auch nicht gab und was auch durch die Stadt Singapur gefördert wird, dass diese öffentlichen Räume für viele Leute jederzeit zugänglich sind.
Das nachbarschaftliche Hochhaus Capital Spring wurde als Gemeinschaftsprojekt konzipiert von den beiden renommierten und international sehr erfolgreichen Architekturbüros BIG, dahinter verbirgt sich die dänische Bjarke Ingels Group, und dem Büro Carlo Ratti Associati aus Turin. Für den federführenden Architekten Brian Young war ein zentraler Gedanke der Gewinn an Lebensqualität, der durch das Gebäude entstehen soll.
The rooftop is known in Singapore as the highest free observatory.
Der Dachgarten ist in Singapur inzwischen als der höchste Aussichtspunkt bekannt, wo Touristen umsonst hingehen. Mit einem 360-Grad-Blick, einem tropischen Garten mit Bars und Restaurants auf der Dachterrasse. Das ist auch ein Gewinn für den Auftraggeber, indem man diese Vielfalt, diesen Nutzen und diese Lebendigkeit geschaffen hat.
Gebäude wie Capital Spring sind wegweisend für die Zukunft der Stadtplanung. Nicht nur in Stadtstaaten wie Singapur, eine der teuersten und dicht besiedelten Städte der Welt, sondern auch in Europa und vor allem in Deutschland.
Jan Tussing über den Internationalen Hochhauspreis, der zum 11. Mal in Frankfurt am Main vergeben wird. An den Künstler Walter Dahn haben wir zu Beginn unserer Sendung schon erinnert, aber es gilt auch den deutsch-britischen Maler Frank Auerbach zu würdigen, der als Frank Helmut Auerbach in Berlin zur Welt gekommen ist. Susanne Lurwig mit den Kulturmeldungen.
Frank Auerbach wird gerne in einem Atemzug mit Lucian Freud genannt. Neben ihrer in England großen Bekanntheit verbindet die beiden Künstler aber auch ihre deutsche Herkunft. Auerbach ist wie Freud in Berlin geboren. Als Kind hat er dort einen bekannten Babysitter, seinen Cousin Marcel Reich-Ranitzky. Mit 8 Jahren schickten ihn seine Eltern auf einen Kindertransport nach England. Im Gegensatz zu ihnen überlebte er den Holocaust. Nach dem Krieg interessierte er sich zunächst fürs Theater, wechselte dann zur bildenden Kunst. Schnell galt er als Talent, sorgte in der Kunstszene unter anderem mit seinen prägnanten Köpfen für Aufsehen, wurde aber zunächst eher von Künstlerfreunden als von Kritikern geschätzt. Auerbach tropfte seine Umrisse direkt aus der Tube auf die Leinwand, ließ aus Unmengen von Farbe Schädel entstehen. Unkenntlicher, weniger wohlproportioniert als die seines Freundes Lucian Freud, aber nicht minder eindrucksvoll. 1986 gewann er gemeinsam mit Sigmar Polke den Goldenen Löwen in Venedig, hatte 2015 eine Ausstellung im Kunstmuseum Bonn, 2018 im Städel in Frankfurt. Aber in Berlin, seiner Geburtsstadt, da widmete ihm keines der Museen je eine große Schau. Nun ist der Maler, der sich selbst als manischen Arbeiter bezeichnete, gestern im Alter von 93 Jahren in London gestorben. Einen ausführlichen Nachruf können Sie in unserer Sendung Fazit hören. Die bedeutende Kunstmesse Documenta bekommt einen wissenschaftlichen Beirat und einen größeren Aufsichtsrat. Die letzte Documenta war von einem Antisemitismus-Skandal überschattet, der zur Abberufung der künstlerischen Direktorin führte und fast die Existenz der Weltkunstmesse in Frage stellte. Nun soll also ein Beirat Ähnliches verhindern und gleichzeitig einen diversen Blick auf Debatten und Kunstströmungen werfen. Eine große Aufgabe. Wann der Beirat damit genau beginnt, ist noch nicht bekannt. Der Unternehmer Freiherr von Goldschmidt-Rothschild hatte eine umfangreiche Kunstsammlung. Immer wieder sind in den vergangenen Jahren von den Nazis geraubte Werke an die Erben restituiert worden. Nun gibt der Bund einen barocken Wandteppich zurück, der sich ab 1939 im Besitz des hochrangigen NS-Politikers Hermann Göring befand. Von der echten zur falschen Kunst. Ein mutmaßlich gefälschtes Werk des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol hat ein Berliner Kunstexperte für 676 Euro erworben und dann mit saftigem Aufschlag für 500.000 Euro weiterverkauft. Alles mit Hilfe eines befreundeten Galeristen. Das gefälschte Bild zeigt die Schauspielerin Marilyn Monroe. Der Fall des falschen Warhol Monroe wird nun in Berlin vor Gericht verhandelt.
Susanne Lurweg, vielen Dank. Mit diesen Kulturmeldungen geht unsere Sendung so langsam zu Ende. Es folgen die Nachrichten und danach die Informationen am Abend. Neuwahlen am 23. Februar. Darum geht's ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.